Neues Jahr, neue Predigtreihe. Wir haben letztes Jahr uns vor allem mit der Urgemeinde beschäftigt. Da haben wir 4 Sonntage darüber gehört, was die Urgemeinde ausgemacht hat. Wir haben uns Apostelgeschichte angeguckt und wir haben uns angeguckt 4 Elemente, 4 Fundamente von Gemeinde. Gebet, Gemeinschaft, die Lehre der Apostel und das Abendmahl. In diesem Jahr wollen wir eine etwas längere Reihe miteinander anfangen, die etwas größeren Umfang hat. Die wird uns über 14 Sonntage beschäftigen und bis in den Sommer hineingehen. Oh, da stöhnen schon die Ersten. Oh, müssen wir uns dann jeden Sonntag wirklich alles merken, was jeden Sonntag gewesen ist? Nein, keine Sorge. Aber es ist gut, wenn man sich auch mal mit etwas Größerem, einem größeren Zusammenhang auch auseinandersetzt. Und zwar wollen wir uns mit einem Buch der Bibel beschäftigen. Wir wollen uns ein ganzes Buch aus dem Neuen Testament, einen Brief anschauen und ihn Stück für Stück durchgehen und gucken, wie der ganze Brief zusammenhängt, was so das Oberthema ist und wie wir dieses Oberthema vielleicht auch in einzelnen Passagen wiederfinden. Und zwar wollen wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen. Das ist unser Thema für die nächsten Wochen, wenn ich zumindest hier vorne stehe. Es werden ja immer noch zwischendurch andere Prediger da sein, das heißt, man hat auch Luft zum Durchatmen, kommen auch andere Themen, da müsst ihr keine Sorgen haben. Aber zumindest wenn ich da bin, werden wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen, außer es ist Ostern zwischendurch oder so, dann machen wir auch mal was anderes. Ich erkläre das einfach mal, dass man das sich nicht wundert, welche Bibelübersetzung ich benutzen werde, dass wer Interesse hat, die gleiche zu benutzen, dass ihr auch das wisst und darauf einstellen könnt. Ich habe die ganz neue Ausgabe der Hoffnung für alle für mich entdeckt. Ich finde die sehr stark, ist sehr gut gelungen. Die früheren Varianten waren jetzt nicht immer so toll, aber die aktuelle ist wirklich gut gelungen. Ich bin sehr überrascht. Die gibt's auch hinten am Büchertisch, könnt ihr gerne nehmen. Ich finde die sehr gut zu lesen, aber ist wirklich noch näher am Text, als sie vorher gewesen ist. Und das finde ich sehr gut. Ich werde das lesen und erklären immer wieder, wo ich denke, dass sie vielleicht doch mal daneben gegriffen hat. Aber das ist wird hoffentlich nicht so oft passieren. Bibelübersetzungen sind eine Sache für sich. Wir können auch gerne mal eine Themenreihe zum Thema Bibelübersetzung machen, nicht im Gottesdienst, irgendwann mal unter der Woche. Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Und wie immer wird es auch eine Gliederung geben. Die liegt hinten aus bei der Technik oder ist im Internet abzurufen auf unserer Homepage. Da könnt ihr sie holen. Die Ausdrucke sind ein bisschen schief geworden, weil der Drucker gesponnen hat, aber die wird es auch wie vorher auch jeden Sonntag geben, könnt ihr euch nehmen. Da stehen die Überschriften nochmal drauf, die wichtigsten, und einige Bibelverse, die da auch ganz wichtig sind. Das ist eine Hilfe für euch, auch vielleicht für Hauskreise, die sich eben an die Predigten anschließen wollen. Es gibt auch später wieder vertiefende Fragen, wenn man versucht, den Text noch ein bisschen intensiver anzupacken, mehr ins Leben hinein. Was bedeutet das für mich ganz konkret? Das wird auch mit dabei sein. Und wenn ihr als Hauskreise euch wünscht, dass noch mehr Ressourcen dazukommen, noch irgendwelche anderen Informationen zum Text, zur Predigt, dann meldet euch bei mir. Ich gucke mal, was möglich ist. Heute machen wir einen Einstieg. Und heute werden wir uns mit genau 2 Versen aus dem Text beschäftigen. Das wird nicht immer so sein. Das werden auch größere Pakete sein. Keine Sorge, sonst wären es nicht 14 Predigten, die wir bräuchten, sondern ein bisschen mehr. Aber heute sind es nur 2 Verse. Und das hat einen ganz einfachen Grund, wieso wir uns heute nur mit diesen 2 Versen beschäftigen. Wir wollen einen anderen Blick auch auf den Brief erstmal werfen, ganz am Anfang. Was seht ihr da, wenn ihr da was erkennen könnt? Wald, ja. Bäume, ja. Die Frage ist, was sieht man da, Bäume oder Wald? Und manche sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, so sagt man das ja so gerne. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man sich in den Details verliert, ohne den Überblick zu haben. Und das kann auch beim Lesen biblischer Texte geschehen, dass wir immer so Einzelverse, Einzelpassagen uns angucken, aber gar nicht wissen, wie das alles zusammenhängt. Und wir möchten uns erstmal den Wald heute angucken, bevor wir uns in den nächsten Wochen die Bäume anschauen. Also wir wollen den Überblick erstmal heute machen, sodass wir uns nicht in den Details verlieren. Ich möchte die ersten 2 Verse lesen aus dem Philipperbrief. Und wer eine Bibel hat, ich möchte euch ganz deutlich ermutigen, auch das mit aufzuschlagen, mit dabei zu lesen. Egal, ob ihr die gleiche Übersetzung habt oder eine andere. Hinten gibt's auch Bibeln zum Ausleihen. Greift sie, wenn ihr keine eigene dabei habt. Paulus schreibt hier in Philipper 1, die Verse 1 und 2. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, an alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wer sich ein bisschen mit den Briefen des Neuen Testaments auskennt, schon einige gelesen hat, wird merken, am Anfang findet man fast immer diese gleiche Formulierung. So oder so ähnlich. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, den ich gerne erklären möchte. Und zwar sehen wir hier einen Briefumschlag. Wenn wir heute Briefe verschicken, was nicht mehr getan wird, außer in ganz seltenen Fällen, dann schreiben wir auf diesen Briefumschlag zwei Informationen drauf. Erstens, wer schickt diesen Brief? Und zweitens, wer bekommt diesen Brief? Das sind die wichtigsten Informationen, die auf den Briefumschlag gehören. Und das war auch damals der Fall, als Briefe verschickt worden sind. Und deshalb habe ich das mal so eingetragen. Aus dem ersten Vers oben, die Absender, Paulus und Timotheus, die Jesus dienen. Das ist die Absenderangabe. Von woher kommt der Brief? Wer schreibt diesen Brief? Und dann haben wir unten die Empfängerangabe an alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören, an die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Als Untergruppe, als die Gesamtheit der Gemeinde. Damals gab es natürlich keine Briefumschläge. Damals wurden Briefrollen eingesetzt. Das heißt, das war gerollt. Das war ein langes Stück Papier, das dann zusammengerollt wurde. Und dementsprechend gab es auch keine Außenseite, wo man irgendwie wie auf dem Briefumschlag das aufschreiben konnte. Stattdessen war der erste Teil der Rolle immer ein bisschen offen. Selbst wenn sie versiegelt war, wurde dann nicht der erste Teil direkt versiegelt, sodass sie ein bisschen offen stand, sodass man gucken konnte, an wen der Brief adressiert ist. Das waren die ersten zwei, drei Zeilen dieser Rolle. Und der Bote, der unterwegs war mit dieser Rolle, konnte immer nachgucken, ach so, das war für den. Und dann konnte man das dann bringen und war Teil dann des Briefes, aber diente sowas wie hier so ein Briefumschlag. Hier haben wir einige Namen, die erwähnt werden. Paulus steht dort zum Beispiel. Paulus ist, denke ich, den meisten bekannt, einer der größten Apostel, ein Missionar, der viele Gemeinden gegründet hat. Wir lesen ganz viel in der Apostelgeschichte über Paulus und was er getan hat. Unter anderem lesen wir dort, dass er die Gemeinde in Philippi gegründet hat. Apostelgeschichte 16 ist das Kapitel, um das es dort geht. Ich möchte dort einige Zeilen daraus vorlesen, wo uns das dann eben auch vorgestellt wird, was da eigentlich passiert ist, wie es dazu kam, dass Paulus nach Philippi gekommen ist. Er wollte dort eigentlich gar nicht hin, das war gar nicht sein Ziel, aber es kam anders, als er dachte, wie das so manchmal läuft. Und zwar die Verse 6 bis 10 aus Apostelgeschichte 16. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie, also Paulus und seine Mitarbeiter, durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Und dann lesen wir später im Rest des Kapitels, wie Paulus in die Stadt Philippi kommt, wie er dort einer Frau begegnet, Lydia, die mit einer Gruppe von anderen Juden am Fluss gewesen ist, weil es keine Synagoge in Philippi gab, aber Juden sehr wohl. Hier sehen wir den Weg von Paulus, das Blaue ist die Reise von Paulus, hier da oben ist Philippi zu sehen, ganz oben im nördlichen Griechenland heute. Das ist ein Fluss, der in der Nähe von Philippi fließt. Und es kann sehr gut sein, dass es der Fluss ist, wo Paulus auf Lydia getroffen ist. Und er hat dort mit den Leuten gesprochen, die dort gebetet haben, und Lydia ist zum Glauben gekommen. Sie ist die erste in Europa, die sich bekehrt hat. Das Evangelium kommt nach Europa. Ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte der Gemeinde. Später lesen wir dass es Konflikte gibt in Philippi. Paulus legt sich mit einigen einflussreichen Leuten an, landet dafür im Gefängnis. Das Gefängnis wird durch ein Erdbeben zerstört, Paulus kommt frei und der Gefängniswärter kommt zum Glauben. Und sehr viel passiert. Er war nur kurz in Philippi, aber es ist sehr, sehr viel dort passiert. Und irgendwie scheint ihm die Gemeinde hängen geblieben zu sein, denn dieser Brief ist sehr, sehr freundlich, sehr positiv. Also das sind die Namen. Der zweite ist Timotheus. Seit der zweiten Missionsreise ein Mitarbeiter von Paulus. Ein junger Kerl, der in Paulus so etwas wie einen väterlichen Mentor hat. Er wird später selbst Gemeindeleiter, gründet Gemeinden. Und der erste und zweite Brief an Timotheus ist an ihn gerichtet. Paulus nennt sich hier Diener Jesu. Knechte, Sklave. Das heißt, Paulus und Timotheus machen deutlich, sie stehen vollkommen im Dienst von Jesus. Sie stehen in seiner Schuld. Sie sind sein Eigentum. Jesus darf mit ihrem Leben machen, was er möchte. Und sie sehen sich da auch in der Verantwortung, dem Willen Jesus zu entsprechen. Das ist für sie auch eine Beauftragung. Sklave ist nicht nur jemand, der unterdrückt war, sondern Sklaven hatten damals auch teilweise viel Verantwortung. Das waren Lehrer oder Mediziner. Das waren nicht immer nur ausgebeutete Menschen, sondern manchen Sklaven ging es sehr gut. Aber sie waren trotzdem immer in der Abhängigkeit von ihrem Herrn und hatten das zu tun, was er ihnen befahl. Und so sieht sich Paulus, so sehen sich Paulus und Timotheus hier. Und dann wird da auch eine Stadt erwähnt, da wo die Gemeinde sich trifft, in Philippi. Hatte schon gezeigt, wo sie liegt, damals in Mazedonien, heute im nördlichen Griechenland. Wurde von Griechen gegründet, später von Römern übernommen, war eine römische Kolonie ab 40 vor Christus. Und das ist sehr entscheidend. Wir werden später noch, wenn wir uns mit dem Text beschäftigen, zweimal darauf stoßen, dass Paulus vom Bürgerrecht spricht. Und die Bewohner von Philippi, die Römer dort, waren sehr stolz auf ihr Bürgerrecht. Denn sie galten als Einwohner Roms, obwohl sie nicht in Rom lebten. Jede Kolonie, von Römern gegründet, galt als Teil der Stadt Roms. Und sie haben gesagt, wir gehören eigentlich nicht in diese Gegend. Wir gehören nach Rom. Und Paulus wird ihnen später den Christen deutlich machen, ihr gehört nicht in diese Gegend, ihr gehört ins himmlische Jerusalem. Also da werden wir dann auch Verbindungen dazu sehen, zu dem Stolz auch der Stadt auf ihr Bürgerrecht. Und dann finden wir in Vers 2 eine Formulierung, noch ein paar Bilder von Philippi. Da, am Fuß eines Berges, sehr viel Grün, da stand ein Tempel, um den die Stadt herum aufgebaut war. Das ist eine Stadtmauer mit so einem Stadttor, so einem Wachturm. Und da hinten, das sieht man nicht so gut, hier in diesem Bereich, da stand ein Richterstuhl drauf. Und als Paulus dann vor die Richter der Stadt geführt wurde, stand er wahrscheinlich hier auf diesem Platz und wurde dann vor die Richter geführt. Also das ist nicht mehr vorhanden, aber da sieht man noch die Reste, die Fundamente von diesem Richterstuhl auf dem öffentlichen Marktplatz. Im Vers 2 lesen wir dann eine ganz alltägliche Formulierung von Paulus, die er in seinen vielen Briefen benutzt hat. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Früher hat man, nachdem man gesagt hat, hier ist der Absender, hier ist der Empfänger, einfach nur das kurze Wort Charis darunter gestellt. Also Gnade. Das war die griechische Formulierung. Einfach Gnade als kurzer Gruß. Für die Juden war eine andere Formulierung wichtig. Sie haben sich Shalom gewünscht, Friede. Und Paulus kombiniert beides. Macht deutlich, mir geht es nicht darum, für die Griechen da zu sein, mir geht es nicht darum, für die Juden da zu sein. Er hat die gesamte Welt im Blick. Und deshalb verbindet er beides und schreibt in fast allen seinen Briefen, Gnade und Friede euch. Also das Griechische und das Jüdische kombiniert. Gnade und Shalom für euch von Jesus Christus und von dem Vater. Beide stehen hier nebeneinander, ohne Unterschied. Das finde ich auch ganz stark. Also nicht irgendwie, der eine ist wichtiger als der andere. Beide stehen auf einer Stufe. Für Paulus sind sie beide gleichwertig, der Sohn und der Vater. Hier finden wir schon einen ersten Ausblick darauf, dass man so von Anfang an verstanden hat, dass Jesus und der Vater wirklich eins sind, dass sie zusammengehören. Beide sind Gott, beide gehören zusammen. Jetzt möchte ich von diesen zwei Versen springen und einen groben Überblick über den Wald machen. einmal einen kurzen Überblick darüber, worum geht es eigentlich in diesem Brief thematisch? Was passiert hier? Auf was für eine Reise begeben wir uns, wenn wir uns in diesen Brief hineinversenken? Und diese Themen werden uns vielleicht oder werden uns im Brief dann immer wieder auch begegnen, um die es gleich gehen wird. Wenn man sich mit einem Text beschäftigt, ob nun einem ganzen Brief oder einer kleinen Passage, dann hilft es manchmal mit so Stiften zu arbeiten, Farbmarkierungen. Und dann hilft es, dass man versucht herauszufinden, welche Wörter kommen wie oft vor. Wenn ein Wort sehr häufig vorkommt, dann kann das ein Schlüsselwort sein. Außer es ist ein Begriff wie und oder die. Das hilft nicht viel weiter. Aber jetzt so die Hauptwörter und Verben, die im Text vorkommen. Wenn man die markiert bei der Bibellese, nehmt eine Bibel als Arbeitsbibel. Eine Bibel, wo ihr rumkritzeln könnt und rumschreiben könnt. Das ist ein richtig tolles Hilfsmittel. Und markiert dort manchmal dann bei der Bibellese Begriffe, die sehr häufig auftauchen. Und dann hat man schon so einen Überblick, worum geht es in diesem Text. Und das kann man auch für den ganzen Brief machen, hier zum Beispiel für den Philipperbrief, und versuchen herauszuarbeiten, welche Begriffe kommen häufig vor. Ich habe das mal gemacht. Ich musste das zum Glück nicht mit Stiften machen. Wir haben heute Technik und habe mein Bibelprogramm angeschmissen und habe versucht, mal so herauszuarbeiten, welche großen Wörter kommen wie oft im Text vor. Und wenn man da guckt, man sieht, 37 Mal wird der Name Christus erwähnt, 23 Mal Gott, 22 Mal Jesus, 15 Mal Herr. Also insgesamt 97 Mal ein Bezug zu Gott oder Jesus in diesem Text. Das ist eine massive Häufung für so einen kleinen Brief. Also ganz, ganz häufig bezieht sich Paulus in diesem Brief auf Gott oder Jesus in 4 verschiedenen Begriffen. Aber wenn man dann weiterguckt, 9-mal taucht der Begriff Bruder auf. Im Plural meistens als Geschwister. Brüder und Schwestern. Das heißt, er spricht die Gemeinde an. Sehr häufig auch spricht er direkt die Gemeinde an als Ganzes. 9-mal der Begriff Evangelium. Auch das, es gibt fast keinen anderen Brief, wo der Begriff Evangelium in der Kürze eines solchen Briefes so oft auftaucht. Also für Paulus spielt in diesem Brief das Evangelium eine fundamentale Rolle, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und gleichberechtigt daneben auch die Aufruf, also das Verb, das Tun, freuen, freut euch, freut euch. Und 5-mal auch der Begriff Freude, also insgesamt 14-mal etwas, was mit Freude, mit Freuen zu tun hat in diesem Brief. Auch so häufig wie in keinem anderen Brief in dieser Kürze. Also da kann man schon so ein bisschen erkennen, wenn wir uns auf diesen Brief einlassen, was wird uns begegnen? Jesus wird uns begegnen. Ganz häufig wird uns Jesus begegnen, wenn wir diesen Brief angucken. Ganz häufig wird das Evangelium begegnen. Die Aufforderung, am Evangelium festzuhalten. Der Blick auf das Evangelium. Die Ermutigung, vom Evangelium her zu leben. Aber auch die Freude, die aus dem Evangelium herauskommt. All das sind Begriffe, die uns in diesem Brief, Gedanken, Themen, die uns in diesem Brief begegnen werden. Und es gibt ein Zentrum in diesem Brief, ein Mittelpunkt des Briefes, inhaltlich, nicht von wirklich Text her, aber vom Gedanken her. Und das ist der bekannte Christus-Hymnus in Philippi, also im Brief an die Philippa in Kapitel 2. Und ich möchte den mal lesen, dass ihr den mal gehört habt. Wir werden uns mit dem später beschäftigen, wenn er dran ist. Aber einfach, dass ihr schon mal das so aufschnappt. Das ist das inhaltliche Zentrum des Briefes. Paulus schreibt dort über Jesus: Obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters bekennen: Jesus Christus ist Herr. Das ist das Evangelium. Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist der Herrscher dieser Welt, derjenige, der sein Leben für dich gegeben hat, der ans Kreuz gegangen ist. Wir finden hier die ganze Lebensgeschichte von Jesus, aus der Ewigkeit in die Menschlichkeit, zurück in die Ewigkeit. Das ist das Zentrum dieses Briefes. Alles andere strömt daraus hervor. Und wenn wir uns das dann so ein bisschen als Themen vor Augen halten, worum geht es? Wie erwähnt, das Evangelium von Jesus, aus dem alles andere hervorströmt. Und dann sind es drei große Themenblöcke, die deutlich werden in diesem Brief. Einmal geht es um die Orientierung, die uns das Evangelium schenkt. Und zwar, das Evangelium ist die frohe Botschaft über die Liebe Gottes, die er uns dadurch zeigte, dass Jesus Mensch geworden ist und am Kreuz für uns starb und auferstand. Das Evangelium ruft uns dazu auf, dass wir unser Leben an Jesus ausrichten. Er schenkt uns Orientierung und weist uns den Weg. Und das ist interessant, das betont der Brief, auch durch unsere Mitchristen. Also wir finden Orientierung durch das Evangelium auch im Leben derer, die mit uns zusammen auf diesem Weg sind. Paulus verweist auf sich, auf das Beispiel seiner Mitarbeiter, auf das Beispiel von anderen, an die wir uns ausrichten sollen. Das heißt, wir brauchen einander, damit wir das Evangelium in unserem Leben vertiefen können, dass wir uns daran ausrichten können. Dann gibt uns das Evangelium Halt. Das Evangelium ist ein festes Fundament, auf dem unser Leben sicher steht und Halt findet. Gerade in unserer Zeit eine unglaublich wichtige Botschaft, wo Menschen orientierungs- und haltlos sind, wo sie eben nicht wissen, was zählt. Worauf kommt es wirklich an? Was gibt mir Stabilität im Leben, auch wenn alles andere um mich herum zerbröckelt? Wenn Gewissheiten aufbrechen, wenn ich nicht mehr weiß, was gut und falsch ist, wenn ich nicht mehr weiß, was ich denken soll, wem ich glauben soll, wenn ich der Zeitung nicht trauen kann, wenn ich den Politikern vielleicht nicht trauen kann, das zumindest mein Gefühl ist. Wo finde ich Halt im Leben? Im Evangelium. In der Botschaft, in der guten Nachricht von Jesus Christus, der mir Halt im Leben gibt. Auf ihn kann ich bauen. Er ist das Fundament meines Lebens, wenn ich mich auf ihn einlasse. Und das Evangelium schenkt uns Freude. Alle Menschen wollen glücklich sein. Wer möchte das nicht? Alle Menschen möchten Freude in ihrem Leben erleben. Aber das ist so schwer. Es ist so flüchtig, weil wir Freude an Sachen festmachen. An meinem Ehepartner, an meinen Kindern, an meinem Arbeitsplatz, an meiner Schule, an dem Umfeld, in dem ich stehe. Entweder bin ich glücklich oder nicht, je nachdem, wie es um mich herum ist. Dann flüchtet man auch in Drogen oder in andere Ablenkungen, weil man die Freude nirgendwo finden kann, die wirklich Bestand hat. Und überall, wo wir hingehen und suchen nach Freude, merken wir, es wird uns enttäuschen. Weil wir uns an Dinge, an unsere Freude aus Dingen herausziehen wollen. Aus Umständen, die vergänglich sind, die vorbeigehen, die keinen Bestand haben. Was hat Bestand? Das Evangelium hat Bestand. Jesus hat Bestand, weil er von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert und lebt. Weil er immer der gleiche ist. Er verändert sich nicht. Und wenn wir unser Leben in Christus verankern, wenn wir Orientierung von Jesus her bekommen, wenn wir unser Leben auf Jesus bauen, unseren Halt in Jesus haben, dann erleben wir Freude, die unabhängig ist von Umständen. Dann erleben wir Freude, die nicht davon abhängt, ob mich jemand mag oder nicht. Die nicht davon abhängt, ob es auf der Arbeit gut läuft oder nicht. Die nicht davon abhängt, ob es mit meiner Frau gut läuft oder nicht. Sondern wir erleben Freude, die unabhängig wird von alledem. Und die Bestand hat. Und die hinausstrahlt und andere Menschen auch anstecken wird. Das ist ein Ergebnis des Evangeliums. Das sind die großen Themen, die uns beschäftigen werden, die uns immer wieder begegnen werden, wenn wir uns mit diesem Brief auseinandersetzen. Und ich werde jeden Sonntag eine Überschrift präsentieren, die gleiche Überschrift über den ganzen Philipperbrief. Ich habe versucht, alles das in einen Satz zusammenzufassen. Und es wäre schön, wenn wir das wirklich Sonntag für Sonntag, wenn wir uns mit dem Philipperbrief beschäftigen, uns in Erinnerung rufen und vielleicht wirklich irgendwann auswendig können. Und wenn wir an Philipper denken, dann denken wir, aha, das. Und zwar folgender Satz. Und der ist vielleicht ein bisschen provokativ, aber es passt genau zu dem, was wir auch im Christushymnus gehört haben. Der heruntergekommene Jesus schenkt dir Orientierung, Halt und Freude im Leben. Das ist die Botschaft des Philipperbriefes. Der heruntergekommene Jesus schenkt dir Orientierung, Halt und Freude im Leben. Damit werden wir uns beschäftigen, wenn wir in den Philipperbrief hineingucken. Ich weiß, das war heute nicht so viel fürs Herz, nicht so viel, wo man sagen kann, oh, mir geht's jetzt besser, weil das war viel für den Kopf. Viel Fakten, viel Informationen, viel Nüchternes drumherum. Mehr Fakten als geistliche Speise. Aber auch das ist Teil der biblischen Botschaft. Wir haben Weihnachten gefeiert. Jesus ist in die Geschichte dieser Welt hineingekommen. Und damit hat sich auch Gottes Offenbarung in die Geschichte dieser Welt verankert. Und deshalb ist die Bibel auch Geschichte, auch Information, auch harte Fakten. Und die brauchen wir, damit wir verstehen, was Jesus uns sagen wollte. Wir müssen verstehen, wie das alles auch in der Zeit verstanden werden musste, in der dieser Brief geschrieben wurde. Die Informationen drumherum sind wichtig, dass wir diese geistlichen Schätze ausgraben können, die sich in diesem Brief befinden. Und deshalb ist es manchmal was für den Kopf und manchmal was für ein Herz und manchmal für beides da. Und ich hoffe, dass es die nächsten Male auch wirklich mehr fürs Herz ist, mehr dafür, dass wir wirklich verstehen, was möchte Jesus von mir. Nächsten Sonntag geht es weiter mit Philipper 1, 3 bis 11. Das ist hier eine Gliederung, die auch hochgeladen wird auf die Homepage, ist auch als PDF da, kann man auch sich ausdrucken lassen. Das ist so die Aufteilung des Philipperbriefs, durch die ich durchgehen werde. Und wenn da einfach sich vorbereiten möchte, mal vorlesen möchte, ist da herzlich eingeladen, das zu tun. Nächsten Sonntag beschäftigen wir uns mit Philipper 1, 3 bis 11. Da geht es um Dank und Gebet füreinander.